Guten Morgen, ihr Lieben. Brauche ich das Mikro? Ja, ich fange mal mit einer Frage an. Was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, dass ihr nur noch eine kurze Zeit zu leben habt? Vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Was wäre euch besonders wichtig? Würdet ihr vielleicht noch die Welt bereisen, ein paar schöne Orte sehen? Würdet ihr es euch nochmal gut gehen lassen in einem Wellnessurlaub? Oder würdet ihr Zeit mit eurer Familie und euren Liebsten verbringen? Was wäre euch besonders wichtig? Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Ein, zwei Tage bevor er gestorben ist. Er hat mit seinen Jüngern ein bisschen Erlebnispädagogik betrieben. Jesus hat ihnen Erlebnis bereitet und ihnen damit ein paar wichtige Lektionen zum Schluss nochmal ganz anschaulich erklärt. Er hat es greifbar gemacht und erlebbar gemacht, sodass die Jünger es wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens nicht mehr vergessen haben. Und Jesus hat es öfter gemacht. Denkt doch nur an die Sturmstellung oder zum Beispiel die Brotvermehrung. Wenn die Jünger die tosenden Wellen vor der Sturmstellung und die unheimliche Stille nach der Sturmstillung am eigenen Leib erlebt haben, dann ist das sicherlich hängen geblieben. Oder wenn sie mit eigenen Augen gesehen haben und erlebt haben, wie Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen versorgt und ernährt hat, dann ist auch das sicherlich hängen geblieben und war anschaulich und greifbar für sie und die Lektionen, die sie dabei gelernt haben. Jesus hat sehr viel gelernt und Dinge anschaulich erklärt. Und doch hat er ab und zu auch seine Jünger durch das, was sie erlebt haben, Dinge lernen und verstehen lassen. Und wir werden auch heute insbesondere sehen, wie Jesus das tut am Beispiel von der Fußwaschung, die wir gerade schon in der Textlesung gehört haben. Und ich beginne mit einer Predigtserie durch einige Kapitel aus dem Johannesevangelium, nämlich die Kapitel 13 bis 17. Und das ist die letzte Rede von Jesus zu seinen Jüngern, bevor er stirbt. Und diese 5 Kapitel sind fast ausschließlich direkte Rede von Jesus. Sowas finden wir nirgends im Rest der Bibel. Jesus war 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs und hat sie ausgebildet. Doch jetzt erkennt er, dass sein Auftrag auf dieser Welt fast abgeschlossen ist und dass seine Zeit zu Ende geht. Und deshalb nutzt er diesen letzten Abend, um seinen Jünger nochmal ganz intensiv vorzubereiten. Und in den 5 Kapiteln geht es um folgende Dinge. In Kapitel 13 zeigt uns Jesus ganz anschaulich, wie das Leben als Nachfolger aussieht und was es bedeutet, einander zu dienen und zu lieben. In Kapitel 14 verspricht Jesus uns ein Zuhause im Himmel und er erklärt, was in der Zwischenzeit die Rolle des Heiligen Geistes ist. In Johannes 15 verheißt er uns dann eine Freundschaft und ganz enge Gemeinschaft mit ihm. Aber er sagt uns gleichzeitig voraus, dass das Leben auf dieser Welt hart sein wird. In Kapitel 16 verspricht er uns trotzdem Freude und Frieden, die wir in ihm haben können. Und am Ende der Rede, in Kapitel 17, betet er ausführlich für seine Nachfolger in der Zeit, wo er dann schon im Himmel ist. Wir haben also einiges vor in dieser Predigtserie. Und da selbst schon Kapitel 13 ziemlich viel beinhaltet, teilen wir das auf die heutige und die nächste Predigt auf. In dem Kapitel geht es um die Fußwaschung. Und heute wollen wir es unter folgenden 3 Gesichtspunkten betrachten. Und nicht, weil jede gute Predigt 3 Punkte hat, sondern weil tatsächlich 3 Aspekte drinstehen. Erstens, und das findet ihr auch in euren Handouts, die Fußwaschung als ein Bild für Jesu Liebe zu uns. Zweitens, als ein Bild für unsere Rettung. Und drittens, als ein Bild für unsere Heiligung, unsere Nachfolge. Jesus zeigt durch die Fußwaschung, wie sehr er uns liebt und dass er deshalb bereit ist, uns sowohl ein für alle Mal von unseren Sünden zu reinigen, als auch kontinuierlich von unseren täglichen Übertretungen. Jesus zeigt durch die Fußwaschung, wie sehr er uns liebt und dass er deshalb dazu bereit ist, uns sowohl ein für alle Mal von unserer Sünde zu reinigen, als auch kontinuierlich von unseren täglichen Übertretungen. Ja, bevor wir einsteigen, möchte ich mit uns beten. Ja, lieber Vater, danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass er für uns gestorben ist, uns erlöst hat, uns erkauft hat, uns reingewaschen hat. Ja, und danke, dass er uns auch ja immer wieder die Füße wäscht. Herr, ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und Herzen gibst, dass wir verstehen können, ja, was du uns heute zu sagen hast. Herr, bitte wirk du durch deinen Geist in uns allen und ja, mach uns dir immer ähnlicher. Amen. Ich lese uns die Geschichte der Fußwaschung. Ihr könnt mitlesen in euren Handouts, das sind die ersten 5 Verse. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Beim Abendessen also stand Jesus auf und wäscht seinen Jüngern die Füße. Vielleicht ist es heutzutage nicht mehr so empörend, aber zu der damaligen Zeit war das, wenn dann überhaupt, die Aufgabe von Sklaven und Dienern. Und es war demütigend und erst recht unverständlich, wenn ein Meister seinen Nachfolgern die Füße wäscht. Wenn dann doch andersrum. Ja, aber selbst heute wäre es den meisten von uns wahrscheinlich unangenehm, wenn uns jemand anders jetzt auf der Stelle die Füße waschen würde. Ja, vielleicht hatte auch der ein oder andere Jünger Käsefüße oder ein bisschen Hornhaut vom vielen Reisen, ein paar Wunden oder vielleicht sogar Warzen. Und auch waren die Hygienestandards damals noch deutlich geringer als heute. Und es war eben staubiger und dreckiger. Gerade deshalb ist auch die Reaktion, die wir von Petrus hier lesen, ziemlich verständlich. Herr, du wäschst mir die Füße? Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Es kommt gar nicht in Frage. Den anderen Jüngern wird es wahrscheinlich nicht anders ergangen sein. Aber es war ja normalerweise Petrus, der seinen Mund aufgemacht hat und Dinge frei heraus gesagt hat. Ja, also was macht Jesus hier? Er wäscht seinen Jüngern die Füße und nutzt dieses Erlebnis, um ihnen das ganze christliche Leben in der Nachfolge ganz anschaulich zu erklären. Er nutzt das Erlebnis, um unser ganzes Leben als Christen zu erklären. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Jesus zeigt uns als erstes durch die Fußwaschung, wie sehr er uns liebt und zu was er deshalb bereit ist. Schaut mal mit mir in den Text. In Vers 1 heißt es, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und in Vers 3 heißt es, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Jesus kam vom Vater. Er hat die Herrlichkeit im Himmel zurückgelassen. Aber er hatte hier keine guten Lebensumstände. Er hatte kein Haus, er hatte keinen Besitz. Dafür hatte er viele Feinde. Und er hatte auch keine tollen Aussichten für die nahe Zukunft, weil er wusste schon, dass er gekreuzigt werden wird. Aber genau diese Aspekte drückt er in der Fußwaschung aus. Jesus erniedrigt sich selbst und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er tut die Sklaven und die Drecksarbeit. In Philipper 2 wird das ganz passend zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, Jesus nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus lässt sich freiwillig für unsere Schuld ans Kreuz schlagen und stirbt einen grauenvollen Tod. Ja, dabei ist nicht nur die Kreuzigung an sich eine grauenvolle Methode, sondern noch viel schlimmer, dass er in diesem Moment von Gott verlassen ist. Die perfekte Gemeinschaft mit dem Vater, die er von Ewigkeit her genossen hat, sie wird ihm entzogen. Jesus hat sich gedemütigt. Er hat sich für uns gedemütigt. Im Himmel hatte er es besser. Aber wieso tut er das? Zum einen wusste Jesus, dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott hinging. Er hatte ein Ziel vor Augen. Und er hatte auch die Freude vor Augen, wie es in Hebräer 12 heißt. Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Die Ehre und die Herrlichkeit und die Freude, die Jesus im Himmel hat und bekommt, sie trieb ihn an. Aber das ist nicht der einzige Grund, sondern, wie wir in unserem Text sehen, Jesus tut es aus vollkommener Liebe zu uns. Schaut mal in Vers 1, dort heißt es, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus liebte bis ans Ende seines Lebens, zeitlich gesehen, aber bis ans Ende könnte auch ganz oder vollkommen meinen, in dem Sinn, dass Jesus alles Nötige dafür getan hat. Er hat nicht mitten auf dem Weg aufgehört, sodass noch was gefehlt hätte, sondern er hat uns vollkommen bis ans Ende geliebt. Bist du dir dessen bewusst? Und ich meine nicht nur kognitiv, sondern im Herzen. Jesus starb für dich und für mich. Nimm dir immer wieder Zeit, um darüber nachzudenken und zu staunen und ihn voller Dankbarkeit anzubeten. Genieße es, von Gott geliebt zu werden. Es hat mein Leben und meine Sicht auf Gott verändert und es wird es auch bei dir tun. Früher war mein Verständnis eher so: Du musst dies tun und du darfst jenes nicht tun. Gebote und Verbote. Gute Gebote und gute Verbote. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber als ich das Ausmaß von Gottes Liebe mehr und mehr begriffen hat, da hat sich das auch geändert. Meine Nachfolge ist jetzt vielmehr von Dankbarkeit angetrieben und voller Freude, anstatt aus reinem Pflichtbewusstsein. Wie geht's dir damit? Ja, aus Liebe hat Jesus uns aus der Welt herausgerufen und uns reingewaschen. Er hat sich selbst erniedrigt und ist an unserer Stelle und für unsere Schuld gestorben, um unseren Schmutz wegzuwaschen. Ja, und um seiner Demut noch die Krone aufzusetzen, wäscht er sogar Judas die Füße, obwohl er wusste, dass dieser ihn verraten wird. Und das ist umso erstaunlicher, weil wir in Vers 3 lesen, dass Jesus wusste, dass der Vater ihm, Jesus, alles in die Hände gelegt hatte. Jesus hat alles in seinen Händen, er hat alle Macht. Und er weiß auch, dass sein Verräter am Tisch sitzt. Und da stellte sich zumindest mir die Frage, warum macht er nicht einfach kurz einen Prozess mit Judas. Er hat die Macht dazu, aber er nutzt sie nicht. In Kapitel 12 lesen wir den Grund. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Und in Johannes 10, Vers 18 heißt es, spricht Jesus, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen. Die Antwort, warum Jesus seine Macht nicht anders nutzt, ist, weil er es genau so will. Jesus demütigt sich für uns, weil er uns vollkommen liebt und weil es von Beginn an Gottes Plan war. Der demütigende Akt der Fußwaschung, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, zeigt so wunderbar die Vielzahl der herrlichen Facetten des Evangeliums. Ja, und allen voran steht Gottes Liebe zu uns. Aber Petrus, selbstverständlich, sieht die Dinge mal wieder ein bisschen anders. Und das bei ihm nicht zum ersten Mal. Aber schaut mal mit mir in die nächsten Verse. Ich lese uns mal die Verse 6 bis 11. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Das ist doch ein herrlicher Dialog zwischen Jesus und Petrus, sonst stecken so viele tiefgehende Aspekte drin. Die Fußwaschung ist noch lange nicht fertig, sondern Jesus fängt gerade erst an, den Jüngern einige Lektionen daran zu erklären. Und die Emotionen von Petrus fahren in der kurzen Stelle ziemlich Achterbahn. Zuerst stellt er irritiert eine Frage, dann antwortet er empört, dann antwortet er begeistert und zuletzt sagt er gar nichts mehr. Ja, mit dem Dialog verdeutlicht Jesus einen enorm wichtigen Punkt. Er macht auch ab hier jetzt eine Unterscheidung zwischen Füße waschen und waschen. Bisher ging es ums Füße waschen, aber jetzt hebt Jesus dieses Bild auf eine neue Ebene. In dem Abschnitt erklärt er zwei Bedeutungen von der Fußwaschung. Zuerst in Vers 8 geht es um die allgemeine Waschung, um die Reinigung, das heißt um unsere Rettung. Das ist auch der zweite Punkt auf eurem Handout. Und dann in den Versen 9 und 10 geht es um die Fußwaschung, obwohl wir schon rein sind. Also um unsere Heiligung, um unser Leben in der Nachfolge. Das ist dann der dritte Punkt auf dem Handout. Ja, nachdem Jesus mit der Fußwaschung schon gezeigt hat, wie sehr er die Seinen liebt, erklärt er nun, wie er sowohl bereit ist, uns ein für alle Mal reinzuwaschen, als auch uns kontinuierlich von unseren Übertretungen zu reinigen. Also zweitens, die Fußwaschung als ein Bild für unsere Rettung. Schaut mal mit mir in den Dialog rein. In Vers 6 fragt Petrus irritiert, Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus antwortet in Vers 7, du verstehst es jetzt noch nicht, aber du wirst es bald begreifen. Jesus sagt quasi, ich weiß schon, was ich tue, lass mich mal machen. Du wirst es noch verstehen. Doch dann rastet Petrus fast aus. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Ja, und das ist nach dem, was Petrus bisher über die Fußwaschung wusste aus der damaligen Zeit, vielleicht sogar nachvollziehbar. Aber obwohl Jesus ihn auffordert, ihm zu vertrauen, will er trotzdem nicht die Füße gewaschen bekommen. Jesus sieht das anders. Er bleibt zwar ganz ruhig, aber er sagt doch ernst und bestimmt: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Oder anders übersetzt: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Petrus, ich muss dich waschen, sonst gehörst du nicht zu mir. Wir müssen von Jesus gereinigt werden, um gerettet zu sein. Diese Waschung ist ein Bild für unsere geistliche Wiedergeburt. Ja, durch Buße und Umkehr von unseren Sünden und durch Glauben an Jesus sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Wir sind vor ihm reingewaschen und können deshalb Gemeinschaft mit ihm haben. Und durch Jesus' deutliche Antwort wird klar, dass diese Bedeutung der Fußwaschung essentiell ist und dass sie die Grundlage bildet für alle weiteren Interpretationen von der Fußwaschung, die wir noch sehen werden. Und lasst uns deshalb kurz zwei Aspekte bedenken. Erstens, wenn die Fußwaschung nur ein demütiges Bild, Vorbild für den Dienst wäre, dann müsste Jesus ja nicht darauf bestehen, dass er Petrus die Füße wäscht. Er hat ja schon 11 anderen Jüngern die Füße gewaschen. Das ist Vorbild genug. Aber weil die Fußwaschung in erster Linie ein Bild für die Reinigung ist, besteht er darauf, auch Petrus die Füße zu waschen. Und andererseits dürfen wir aber das Bild der Fußwaschung auch nicht überstrapazieren, weil Jesus hat immerhin auch Judas die Füße gewaschen. Und doch sagt er, dass dieser nicht rein ist. In Vers 10 und 11 heißt es: Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Und in Vers 18 sagt er dann weiter: Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Halten wir also fest: Die Reinigung von unseren Sünden durch Jesus ist unumgänglich, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und in Kapitel 12 warnt Jesus davor, dass wir diese Rettung oder dass diese Rettung nicht angenommen wird. In Vers 48 heißt es dort: Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag, im Gericht Gottes über alle Menschheit. Ja, das Wort, das Jesus ist und das er redet, das macht den Unterschied. Entweder wir nehmen sein Wort an und werden dadurch rein, wie es in Johannes 15 heißt, wo er sagt: Ihr seid schon rein um der Worte willen, die ich zu euch geredet habe. Oder man verwirft sein Wort und damit Jesus und wird deshalb ins ewige Gericht Gottes kommen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Empfindest du Freude und Dankbarkeit über deine Errettung und deine Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus? Gut. Aber vielleicht ist auch die anfängliche Freude darüber ein bisschen oder ganz abgeflacht. Da möchte ich dich bitten: Erinnere dich dran, wer du ohne Jesus warst und wer du mit Jesus bist, und bete, dass die Begeisterung wiederkommt, und bete, bis die Begeisterung wiederkommt. Vielleicht hörst du das Ganze aber auch zum ersten Mal und bist interessiert daran, was es damit auf sich hat. Zumindest Petrus schien es irgendwie so zu gehen, weil jetzt reagiert er plötzlich nicht mehr voller Empörung, sondern voller Begeisterung, vielleicht auch voller Ehrfurcht. Auf die Antwort, die Jesus in Vers 8 gegeben hat: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir, antwortet Petrus jetzt: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Okay, Jesus, ich hab's doch verstanden. Wasch mich bitte, wasch mich komplett, von oben bis unten. Das macht doch eigentlich Sinn, denn er will auf Nummer sicher gehen, er will ganz zu Jesus gehören. Aber Petrus liegt erneut daneben. Denn Jesus antwortet ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, sondern ist ganz rein, bis auf die Füße. Ja, was für ein wunderbares Bild. Jesus lehrt hier, dass man einmal gebadet wird und dadurch ganz rein ist. Nicht ein bisschen, sondern ganz. Dieses Gebadetsein macht den Unterschied. Das ist unsere Rettung, die wir eben bedacht haben. Durch das Gebadetwerden haben wir Anteil an Jesus und Gemeinschaft mit ihm. Und es ist dann eben nicht nötig, dass wir ein zweites Mal gebadet werden. Unsere Rettung hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz erworben. Durch den Glauben an ihn wird sie uns zuteil. Und das werden wir auch als Lied nach der Predigt singen. Und doch scheint es ja irgendwie nötig, dass Petrus die Füße gewaschen bekommt. Jesus badet oder wäscht ihn zwar nicht ein zweites Mal komplett, weil er sagt, er ist schon rein, aber er wäscht ihm trotzdem die Füße und besteht auch drauf. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Fußwaschung als ein Bild für unsere Nachfolge als Christen. Es geht um unsere Heiligung, um unser Jesus ähnlicher werden. Und vielleicht war das Bild des Füßewaschens vor 2000 Jahren noch ein bisschen leichter verständlich. Damals sind die Leute noch mehr in Sandalen rumgelaufen und es gab auch nicht so asphaltierte Straßen wie heutzutage, sondern vor allem in Israel gab es sehr viel Staub und Sand. Und selbst wenn eine Person sich gewaschen hat, wenn sie gebadet ist, da muss sie nur ein bisschen unterwegs sein und schon sind die Füße wieder staubig und dreckig. Man wird dann nicht auf die Idee kommen, gleich ein zweites Mal zu baden, wenn man nur kurz unterwegs war. Aber die Füße würde man sich wohl schon waschen. Vielleicht kann man das heute eher mit dem Händewaschen vergleichen. Wir waschen uns öfter am Tag die Hände, weil sie im Alltag doch immer wieder leicht dreckig werden. Wir würden aber jetzt nie auf die Idee kommen, fünfmal am Tag zu baden, nur weil unsere Hände dreckig sind. Ja, und so ist es auch mit unserem Leben in der Nachfolge. Wir sind ganz rein gewaschen durch Jesu Tod und seine Auferstehung. Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Und doch findet sich in unserem Leben immer und immer wieder Sünde, die uns dreckig macht. Aber Jesus drückt hier aus, dass diese Sünde uns nicht wieder komplett unrein macht, sondern dass lediglich unsere Füße dreckig werden. Es braucht also immer wieder eine Fußwaschung. Das Leben als Christ ist quasi ein Leben der Fußwaschung. Es ist ein Leben der Buße, ein Leben der Sündenbekenntnisse vor Gott. In dem Wissen, dass wir zwar rein sind, aber uns immer wieder dreckig machen. In seinem ersten Brief schreibt Johannes, im Versen 8 und 9 vom ersten Kapitel, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diesen Brief schreibt er an Christen. Ein Nachfolger Jesu hat also Sünde in seinem Leben. Und hier steht, wenn wir das leugnen, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Sünde ist da und Gott will, dass wir diese Schuld immer und immer wieder vor ihm bringen und ihm bekennen. Er wird uns die Füße waschen. Und das ist doch eine durchaus befreiende Botschaft, weil wir nichts verheimlichen brauchen und unsere Last nicht mit uns rumschleppen müssen, sondern sie zu Gott bringen können. In Hebräer 4, Vers 16 werden wir dazu aufgefordert. Da heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Fußwaschung zeigt uns, wie geduldig und barmherzig Gott ist. Und es ist gut zu wissen, dass der Jesus, der den Jüngern die Füße gewaschen hat, derselbe ist, der jetzt im Himmel ist und regiert. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist eine befreiende Botschaft. Wenn wir unsere Hände waschen, dann gibt uns doch das sofort ein ganz anderes Körpergefühl. Und genauso, wenn wir unsere Verfehlungen vor Gott bringen, dann gibt uns das ein anderes Seelen- oder Herzensgefühl. Unser Gewissen wird wieder rein und die Nähe zu Gott wiederhergestellt. Ja, und ich weiß, dass es uns schwerfällt, Dinge vor Gott zu bringen. Und gerade dann, wenn es etwas zu bekennen gibt, ist uns am wenigsten danach. Ja, ich möchte uns ermutigen, uns zu überwinden und gerade dann Dinge vor Gott zu bringen. Und vielleicht so kleine Momente im Alltag, wie das Händewaschen, als eine Erinnerung zu nutzen, um einen Moment innezuhalten und zu beten. Nach einer Zeit wird das ganz natürlich werden und wir haben eine kleine Hilfe, die uns dabei hilft, es nicht so leicht schleifen zu lassen. Gott weiß sowieso, dass unsere Nachfolge nicht sündenfrei ist. Die Bibel ist da ungemein realistisch. Wir haben es vorher erst in dem ersten Johannesbrief gelesen. Es geht also vielmehr darum, die Sünde zu behandeln. Du darfst Sünde in deinem Leben nicht tolerieren. Und du musst deine Sünden vor Gott bekennen und wenn es dir hilft, auch vor anderen. Fußwaschungen sind ein Muss. Jesus besteht in unserem Text darauf, dass Petrus die Füße gewaschen bekommt, obwohl er schon rein ist. Denn wenn wir es nicht tun, zeigen wir dadurch, dass wir von Anfang an nicht rein waren und keine Gemeinschaft mit Jesus hatten. Im 1. Johannesbrief heißt es auch weiter, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und in Römer 8 wird das ähnlich ausgedrückt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr, vollkommen rein, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und jetzt die Aufforderung zu den Fußwaschungen. So sind wir also dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Behandle die Sünde in deinem Leben. Aber wichtig, alleine geht es nicht. Wir haben gerade in Römer 8 gelesen, dass wir durch den Geist die bösen Taten bekämpfen sollen und dass wir von dem Geist Gottes geleitet werden sollen. Es ist der Geist Gottes, der in uns das Gute bewirkt und uns Jesus ähnlicher macht. Bete also zu Gott, dass er dir immer wieder vergibt und dich verändert. Es ist nicht unsere eigene Leistung, die uns besser macht. Genauso wie es nicht unsere Leistung ist, vor Gott gerecht zu sein, ist es nicht unsere Leistung, vor Gott besser zu werden. Es ist der Geist, der es in uns wirkt. Jesus wäscht uns die Füße. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz betrachten, was den Unterschied ausmacht. Das Entscheidende ist nicht, die Füße gewaschen zu bekommen, sondern, dass wir gebadet sind. Für wen es noch nicht eindeutig genug war, der mag erstaunt sein, welche Abschnitte noch in dem gleichen Kapitel sind. Und wir haben sie ja vorher in der Textlesung schon gehört. Es ging um Petrus und es ging um Judas. Jesus sagt in Vers 10, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und das, obwohl er auch Judas die Füße gewaschen hat. Judas ist unrein und bekommt trotzdem die Füße gewaschen. Petrus auf der anderen Seite ist ganz rein und muss trotzdem die Füße gewaschen bekommen. Aber dann ist auch spannend, dass er in diesem Kapitel von zwei Verrätern spricht. In Vers 18 bis 30 kündigt Jesus an, dass Judas ihn verraten wird. Und in Vers 36 bis 38 kündigt Jesus an, dass Petrus ihn verleugnen wird. Beide tun also ziemlich ähnliche Dinge. Vielleicht überrascht dich das. Vielleicht hast du noch nie so drüber nachgedacht. Und doch ist Jesu Urteil darüber doch eigentlich eindeutig. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Aber die Geschichte könnte für Judas und Petrus nicht unterschiedlicher ausgehen. Judas bereut zwar seine Tat, tut aber keine Buße und begeht letztlich Selbstmord. Und als er in unserem Text den Raum verlässt, ist es bezeichnenderweise auch Nacht. In Vers 30. Judas ist in der Finsternis. Petrus dagegen tut Buße und wird von Jesus wiederhergestellt und sogar als Gründer der Gemeinde eingesetzt. Was ist also der Unterschied zwischen den beiden? Wir lesen in unserem Text, dass Judas von Anfang an unrein war und die Schrift erfüllt werden musste. Wer mit mir das Brot isst, der hat seine Verse gegen mich erhoben. Vers 18. Und Petrus war komplett rein und obwohl er immer wieder in Sünde fiel, reicht es aus, dass er die Füße gewaschen bekommt. Seine Reinheit wird dadurch nicht aufgehoben. Jesus weiß, welche er erwählt hat, auch Vers 18. Jesus liebt die Seinen bis ans Ende, wie wir vorher in Vers 1 gelesen haben. Und das ist eine wunderbare, tolle Botschaft. Doch du stellst jetzt vielleicht die Frage, woher weiß ich, dass ich rein bin? Wie kann ich wissen, ob ich wie Petrus und nicht wie Judas bin? Die Bibel ist voll von Antworten auf die Frage und ich habe uns nur ein paar Verse exemplarisch dafür mitgebracht. In Römer 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der Glaube an Jesus ist das, was uns zu einem Petrus macht. Oder Titus 3, da sind wir auch in diesem Bild der Waschungen. Dort heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt sind wir reingewaschen, durch den Glauben an Jesus wird uns das zuteil. Oder wie wir vorher schon gehört haben in 1. Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Seine Gebote zu halten und wenn wir daran scheitern, zu ihm zu kommen und um Vergebung zu bitten, das sind Beweise dafür, dass wir zu ihm gehören. Ansonsten würden wir das überhaupt nicht machen, überhaupt nicht wollen. Und diese Verse stehen im 1. Johannesbrief und dieser Brief ist zu einem Zweck geschrieben. Dort heißt es im letzten Kapitel, dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, dass wir zu Jesus gehören. Ja, Jesus zeigt uns durch die Fußwaschung, wie sehr er uns liebt und dass er deshalb dazu bereit ist, uns sowohl ein für alle Mal von unserer Sünde zu reinigen, als auch kontinuierlich von unseren täglichen Übertretungen. Preist den Herrn. Amen.